So, guten Morgen, ihr Lieben. Schön, dass wir heute wieder zusammen sind. Und ich habe zum Einstieg eine Frage an euch. Oder ich habe erstmal eine kleine Warnung, würde ich jetzt mal so sagen. Also es gibt ja Bibelstellen und Bibeltexte, da denkt man so, die liest man und dann denkt man sich, boah, was soll das jetzt? Was ist denn hier passiert? Was ist denn da los? Setzt dafür ein, was ihr sonst so äußert, wenn ihr denkt so, was ist das denn überhaupt? Und manchmal begegnet uns so ein Text und man denkt sich eigentlich so, ja, es wäre eigentlich viel einfacher, wenn dieser Text einfach gar nicht in der Bibel stehen würde, dann wäre das viel einfacher, dann müsste ich mich gar nicht so auseinandersetzen, dann kämen vielleicht so von anderen, die so ein bisschen kritisch sind, gar nicht so kritische Rückfragen. Aber Tatsache ist, steht nun mal da. Blöd gelaufen. Was machen wir da? Und ich glaube aber, und ich denke, dass das auch auf den heutigen Text zutrifft, dass wir, wenn wir da so ein bisschen schürfen, dass wir da auch wirklich echte Schätze draus ziehen können und dass wir da auch wirklich Gottes Wesen sich herauskristallisiert, auch wenn wir diesen Text lesen und erstmal denken, was soll das alles? So einen Text haben wir heute vor uns, würde ich mal behaupten. Wir können uns nachher auch noch drüber austauschen, ob ihr das jetzt, wenn ihr den Text so mal gelesen habt mit mir, ob das auf euch so zutrifft. Aber ich hoffe, und das ist auch mein Gebet, und damit möchte ich jetzt auch starten, dass wir wirklich Gottes Wesen heute Morgen mehr erkennen durch diesen Text. Ich möchte noch beten. Ihr dürft gerne sitzen bleiben. Herr Jesus, ich danke dir für diesen Morgen. Ich danke dir für dein Wort. Wir sehen, dass es auch manchmal wirklich herausfordernd ist und dein Wort uns herausfordert. Ich danke dir aber auch dafür und ich bitte dich wirklich, dass wir heute Morgen in deinem Wort schürfen dürfen und dass wir wirklich das Wertvolle, was darin steckt, herausfinden dürfen. Amen. Ja, ihr könnt es vielleicht schon erkennen, es geht um Hosea. Und Hosea ist ein Prophet. Gibt es Leute von euch, die jetzt sagen, ich wäre gerne ein Prophet, so von dem, was ihr wir Propheten so kennt? Stella, okay, ja. Also ich kann ja mal euch vorlesen, was so dazugehört. Ne? Was ist so das Anforderungsprofil? Das ist ja sonst auch in der Jobbeschreibung, will ja auch erstmal wissen, worum geht es. Ne? Also Prophet, so eine Herausforderung wäre schon, okay, du solltest ein gottesfürchtiger Mensch sein. Das nächste ist, Gott möchte dich gebrauchen. Das heißt, eigentlich hast du gar nicht wirklich eine Wahl, ob du Prophet bist oder nicht. Und Gott sagt, du bist jetzt ein Prophet. Das erwartet dich, so eine abwechslungsreiche Aufgaben in so einem spannenden Team, so Teamdynamik eher nicht. Es ist eher so, dass du meistens auf dich alleine gestellt bist und schon auch einige harte Wahrheiten, einige Botschaften auch übermitteln möchtest, musst, die bei den anderen wirklich gar nicht so gut ankommen. Ja, es sind Botschaften, die Gott dir aufgibt, die du im Namen Gottes verkünden sollst. Und die Reaktionen darauf sind meistens auch nicht ganz so erfreulich. Das bedeutet, du müsstest auch dann mit Verfolgung rechnen, bist einfach irgendwo ziemlich einsam. Aber ab und zu darfst du auch Gottes Gnade verkünden und vielleicht auch erleben, wie das Volk, zu dem du sprichst, wie es zu Gott umkehrt. Aber du darfst dich auch nicht zu früh freuen, weil du kannst eigentlich die Uhr nachstellen, dass es auch wieder an der Zeit ist, dass das Volk wieder abfällt und du wieder von Neuem einen Auftrag von Gott bekommst, um es wieder zu ermahnen. Also diejenigen, die jetzt vorhin gestreckt haben, wollt ihr immer noch Prophet sein? Okay, Stella sagt immer noch, sie will. Jetzt kommt die Härte und jetzt bin ich mal gespannt, ob du immer noch sagst, ob das so auf dich zutrifft. Und zwar, Hosea ist ein Prophet, der dem zusätzlich noch eins draufgesetzt wird. Und zwar, Hosea wird quasi mit seiner kompletten Familie als Symbol quasi für diese Untreue des Volkes Israel gegenüber Gott. Und ich sage noch kurz ein paar Sachen zu Hosea. Und Hosea ist einer quasi der 12 kleinen Propheten. Es gibt quasi Jesaja, Jeremia, Hesekiel, das sind so die Großen, das ist einfach von der Länge her, die haben sehr viel geschrieben oder davon ist uns sehr viel überliefert und dann gibt es eben diese 12 kleineren Propheten, nicht weil sie von der Größe her klein sind, sondern einfach weil das, was überliefert ist, eben nicht vom Text her ganz so lang ist. Und das Spannende auch an diesem Namen Hosea ist, dass es so viel bedeutet wie Gott hat gerettet. Und wer sich jetzt so ein bisschen mehr auch damit auskennt, weiß, dass zum Beispiel auch Namen wie Joshua oder auch Jesus diese Bedeutung haben. Also auch schon ein sehr bedeutungsschwerer Name. Genau, das heißt also, Hosea bekommt hier einen ganz besonderen Auftrag von Gott. Und damit wir das so ein bisschen auch einordnen können, also wir stehen ja jetzt hier im Alten Testament und damit wir auch wissen, wovon da jetzt geredet wird, will ich das einmal eben einordnen. Also wir sind in der Zeit von den Königen von Israel und ihr seht auch schon hier, dass dieses Reich getrennt ist in einmal Israel, das Nordreich und das Königreich Juda. So, das ist quasi nach Salomo hat sich das abgespalten letztendlich und es gibt verschiedene Könige, die eben in diesen Königreichen regieren. Kann man gut nachlesen in Könige und Chronik. Das ist manchmal ermutigend, aber häufig auch, es geht wirklich hin und her, mal ein guter König, dann kommt wieder ein schlechter König. Es ist eine sehr turbulente Zeit und in dieser Zeit treten immer wieder Propheten auf und das muss man vielleicht auch manchmal verstehen, wenn man in der Bibel so blättert, dass das nicht alles komplett chronologisch ist, sondern das ist dann eher, das sind die Propheten und das sind aber eben auch diese chronologischen Bücher, wie zum Beispiel die Chronik oder die Könige und dass quasi in dieser Zeit auch immer wieder diese Propheten dann auftreten und diese Prophetenbücher sind dann quasi wie nochmal so ein Reinzoomen und dann einfach diese Botschaften, die auch diese Propheten dann an diese Könige, an das Volk weitergeben, nochmal ja, weiter ausgefasst sozusagen. Genau. Und der Hosea, der ist eher ein Prophet des Nordreiches, also er war auch, ich vermutlich auch mal im Südreich aktiv, aber er ist eben vor allem ein Prophet des Nordreiches und dort gibt es eben auch verschiedene Könige oder im Nordreich ist es vor allem der König Jerobeam. In Juda sind es zu seiner Zeit eben Usia, Jotam, Ahas und Hiskia. Und der Hosea, der überdauert eine relativ lange Zeit auch an Propheten, also an Königen. Das heißt also, er bekommt viele Könige mit und wirkt ungefähr von 755 bis 686 vor Christus. Genau, soweit mal die Einführung zu Hosea. Da ist er. Und wir steigen einmal in den Text ein. Also ich werde den Text jetzt nicht anblenden. Wenn ihr eine Bibel habt, dürft ihr es gerne aufschlagen. Aber ich werde den jetzt einfach mal vorlesen. Dies ist das Wort des Herrn, das an Hosea, den Sohn Beris, erging in den Tagen Usias, Jotams, Ahas und Hiskias, der Könige von Juda und in den Tagen Jerobeams, des Sohnes von Joas, des Königs von Israel. Als der Herr durch Hosea zu reden begann, da sprach der Herr zu ihm, geh, erwirb dir eine hurerische Frau und Hurenkinder, denn das Land ist dem Herrn untreu geworden und hat sich der Hurerei hingegeben. Und er ging hin und nahm Gomer, die Tochter Diblaims, zur Frau, und sie wurde schwanger und gebar ihm einen Sohn. Der Herr aber sprach zu ihm, gib ihm den Namen Jezreel, denn in kurzem werde ich das in Jezreel vergossene Blut am Haus Jehus rächen, und dem Königtum des Hauses Israel ein Ende machen. Und es wird geschehen an jenem Tag, da will ich den Bogen Israels zerbrechen in der Talebene von Israel. Und als sie wiederum schwanger wurde, eine Tochter gebar, da sprach er zu ihm, nenne sie Loruchama, denn ich werde mich über das Haus Israel künftig nicht mehr erbarmen, dass ich ihnen vergeben würde. Dagegen will ich mich über das Haus Juda erbarmen und sie retten durch den Herrn ihren Gott, doch nicht durch den Bogen, Schwert und Kampf will ich sie retten, nicht durch Rosse noch Reiter. Als sie nun Loruchama entwöhnt hatte, wurde sie wieder schwanger und gebar einen Sohn. Da sprach er, nenne ihn Loami, denn ihr seid nicht mein Volk und ich bin nicht der eure. Puh, ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ziemlich krasser Text, der da beschrieben wird. Und wir haben heute Morgen nicht die Zeit, das alles so zu entfalten. Da steht sehr, sehr viel auch drin. Aber ich gehe jetzt auf einige Teilaspekte an der Stelle einmal ein. Also offensichtlich ist, dass dieses Volk Israel schwer gesündigt hat. Also Gott macht seinem Volk schwere Vorwürfe. Und um das zu veranschaulichen, gibt Gott eben seinem Propheten Hosea diesen Auftrag, eine Prostituierte zu heiraten. Also allein das, ich denke, ihr wisst jetzt, was ich meine, wenn man einen Bibeltext liest und denkt sich, was soll das? So steht es erstmal da. So, er soll eine Prostituierte heiraten und sie sollen Kinder heiraten. Haben, nicht heiraten. Sie sollen Kinder haben. Und er soll seine Kinder entsprechend benennen. Also, nach Jezreel, ich werde das in Jezreel vergossene Blut am Haus Jehus rächen. Ja. Dazu muss man dann wissen, da gibt es quasi auch, da kann man das auch nachlesen, was dort passiert ist, werde ich jetzt nicht näher drauf eingehen. Für ein Kind schon ein ziemlich krasser Name. Dann geht's weiter. Lo Ruchama, denn ich werde mich über das Haus Israel künftig nicht mehr erbarmen. Auch sehr, sehr krasse Aussage. Man denkt sich auch so, wie kann man ein Kind so nennen? Und es geht dann eben noch weiter. Lo Amni, denn ihr seid nicht mein Volk und ich bin nicht der Eure. Das heißt also, Gott trifft hier sehr drastische Aussagen über sein Volk und Hosea wird quasi mit seiner Familie, mit seiner Frau, mit seinen Kindern zum Sinnbild für dieses abtrünnige Volk. Und es wird auch eine Trennung sichtbar und das bestätigt sich dann später auch in der Geschichte, dass dieses Haus Israel, womit dieses Nordreich gemeint ist, steht da, er wird sich dessen nicht mehr erbarmen. Und das ist so eine gewisse Vorausschattung dahin, dass dieses Volk im Norden, also das Nordreich, dass es tatsächlich auch gegen Ende der Zeit von Hosea tatsächlich in die assyrische Gefangenschaft verschleppt wird und man von diesem Teil des Volkes Israels seitdem eigentlich nichts mehr hört. Also es ist wirklich in der Verstreuung und man kriegt das, also es gibt kein Happy End in diesem Sinne für dieses Nordreich. Auf der Gegenseite ist es eben so, das Haus Juda, also das Südreich, wird eben auch verschleppt. Das passiert eine ganze Weile später. Aber daraus, die dürfen dann wieder auch zurückkommen, auch in das Land Israel. Und daraus geht dann ja auch am Ende letztendlich Jesus hervor. Ja, was können wir jetzt daraus mitnehmen? Ich denke, und ich hoffe, ich wünsche es euch, dass ihr nicht so einen Auftakt bekommt wie Hosea. Aber ich glaube trotzdem, dass wir aus diesen ersten Versen ein paar Dinge mitnehmen können. Und zwar wird Hoseas gesamtes Leben zur Botschaft. Und ich glaube, da sind wir gar nicht mehr so weit weg. Unser gesamtes Leben ist quasi ein Abbild und ein Zeugnis für Gott und für Jesus. Und in 2. Korinther 3 steht das, finde ich, ziemlich treffend. Da werden wir, oder beschreibt Paulus die Korinther, aber damit auch eben uns als Gemeinde Christi, als einen Brief, der sichtbar ist. Und ich lese diese Abschnitte einmal vor. Das ist in 2. Korinther 3, Abvers 1. Fangen wir wieder an, uns selbst zu empfehlen? Brauchen wir etwa gewisse Leute, Empfehlungsbriefe an euch oder Empfehlungsbriefe von euch? Das also schreibt Paulus, dann sagt Paulus, nein. Unser Brief seid ihr selbst, also er meint damit die Korinther, in unsere Herzen geschrieben, erkannt und gelesen von jedermann. Es ist offenbar, dass ihr ein Brief des Christus seid, durch unseren Dienst ausgefertigt, geschrieben nicht mit Tinte, sondern mit dem Geist des lebendigen Gottes, nicht auf steinerne Tafeln, sondern auf fleischerne Tafeln des Herzens. Und eine solche Zuversicht haben wir durch Christus zu Gott. Nicht, dass wir von uns selber aus tüchtig wären, sodass wir uns etwas anrechten dürfen, als käme es aus uns selbst, sondern unsere Tüchtigkeit kommt von Gott. Und ich denke, das ist auch das, was wir, wenn wir Christen sind, auch für uns annehmen können. Wir sind ein Brief, der offenbar ist für jedermann. Das heißt also, unser Leben als Ganzes, als Gesamtheit gehört Gott, wenn wir zu ihm gehören. Das heißt also, es ist nicht nur hier der Sonntag, sondern es ist wirklich auch unser gesamtes Leben, auch das, was nicht sichtbar ist, wird letztendlich auch zum Zeugnis für Gott. Wir gehören ganz Gott. Das Zweite, was wir relativ offensichtlich erkennen können, also Hosea ist ein Mann Gottes, aber er wird offensichtlich auch in sehr schwierige Situationen verstrickt. Gott bringt ihn oder mutet ihm diese sehr herausfordernde Situation zu. Und ich weiß nicht, wer davon jetzt wirklich man würde heute sagen, relaten, wer sich da mit irgendwie diese Situation, wer sich da hineinversetzen kann. Aber wenn man mal überlegt, was es bedeutet, eben ja, in solche krassen Situationen, vielleicht habt ihr auch, ich weiß nicht, ob ihr sowas schon mal erlebt habt, aber Gott mutet es Hosea an dieser Stelle zu. Aber auch da gibt es Zusagen, die uns die Bibel gibt, zum Beispiel aus Psalm 46, Vers 2. Gott ist unsere Zuflucht und Stärke, ein Helfer, bewährt in Nöten. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass Hosea, man liest das relativ schnell dann darüber weg, dass Hosea doch auch sehr große Nöte durchgestanden hat. Das nächste ist, dass wir in manchen Situationen, und ich denke, dass es bei Hosea auch, kann man das sehr gut nachvollziehen, dass es Situationen gab, auch bei Hosea, wo er dachte, ich kriege diesen Auftrag von Gott, aber er kann in dieser Situation wahrscheinlich noch absolut nicht erkennen, wozu das alles gut sein soll. Warum er jetzt ausgerechnet das, dieses Schicksal erleiden muss. Aber auch da, am Ende, wir können das lesen und wir sehen jetzt diesen Bibeltext vor uns, aber es ist ja häufig so, dass wir und dass Hosea auch da in dieser Situation da drin steckt sozusagen. Er sieht das nicht, er sieht noch nicht, wie es ausgeht. Und das ist, glaube ich, auch eine Parallele, die wir auch zu uns manchmal ziehen können. Es gibt häufig Situationen, in denen wir nicht genau wissen, was soll das jetzt? Wozu dient das alles? Und auch da gibt es Zusagen, auch in Psalm 46 Gottes. Seid still und erkennt, dass ich Gott bin. Ich werde erhaben sein unter den Völkern, ich werde erhaben sein auf der Erde. Und das ist eine Sache, die ist immer noch ziemlich herausfordernd, glaube ich, das in diesen schweren Situationen auch wirklich für sich anzunehmen. Aber das ist wirklich eine Zusage Gottes, an die man sich klammern darf in solchen Situationen. Genau, wir steigen jetzt nochmal ein in die Kapitel 2 und 3. Und ich werde das jetzt einmal lesen und aber dann auch nochmal zusammenfassen. Das ist ein sehr relativ krasser Text, aber ich denke, es macht schon Sinn, dass wir das einmal uns diesen ganzen Text veranschaulichen und dann werde ich dann auch noch eben was dazu sagen. Weil auf diese Ankündigung Ende Kapitel 1 folgt jetzt eben auch eine Zusage wieder Gottes. Und doch wird die Zahl der Kinder Israels werden wie der Sand am Meer, den man nicht mehr messen noch zählen kann. Und es soll geschehen an dem Ort, wo zu ihnen gesagt wurde, ihr seid nicht mein Volk, da sollen sie Söhne des lebendigen Gottes genannt werden. Dann werden die Söhne Judas und die Söhne Israels sich einmütig versammeln und über sich ein einziges Oberhaupt setzen und werden aus dem Land heraufziehen, denn der Tag von Israel wird groß sein. Nennt eure Brüder mein Volk und eure Schwestern Begnadigte. Damit würde man jetzt denken, ja, super. Aber das ist etwas, was sich an der Stelle erst in der Zukunft erfüllen wird. Das ist quasi eine Prophezeiung. Und dann geht es eben weiter und dann ist das wie so ein Schnipser und man ist quasi wieder in der Realität. Und hier beginnt quasi eine parallele Darstellung, wo das so ein bisschen ineinander verwoben ist. Und wenn ihr da jetzt an mancher Stelle aussteigt, keine Sorge, oder das ist, vielleicht muss man sich diesen Text dann auch nochmal länger zu Gemüte führen, um einfach auch diese verwobenen Sachen dann auch miteinander zu verstehen. Aber hier wird quasi auch Hosea und seine Familie auch nochmal verstärkt zum Abbild für das, für die Beziehung von Gott auch zu seinem Volk Israel. Ab Vers 4. Weist eure Mutter zurecht, weist sie zurecht, denn sie ist nicht meine Frau und ich bin nicht ihr Mann, damit sie ihre Hurerei von ihrem Angesicht wegschaffe und ihre Ehebrecherei von ihren Brüsten. Sonst werde ich sie nackt ausziehen und sie hinstellen, wie sie war an dem Tag ihrer Geburt und sie der Wüste gleich machen in einem dürren Land und sie sterben lassen vor Durst. Und über ihre Kinder werde ich mich nicht erbarmen, weil sie Hurenkinder sind, denn ihre Mutter hat Hurerei getrieben. Die sie geboren hat, bedeckte sich mit Schande, denn sie sprach, ich will noch meinen Liebhabern nachlaufen, die mir mein Brot und Wasser geben, meine Wolle, meinen Flachs, mein Öl und meinen Trank. Darum siehe, ich will deinen Weg mit Dornen verzäunen. Ja, ich will eine Mauer für sie errichten, damit sie ihre Pfade nicht mehr finden soll. Wenn sie dann aber ihren Liebhabern nachjagt und sie nicht mehr einholt, Wenn sie sie sucht, aber nicht findet, so wird sie sagen, ich will hingehen und wieder zu meinem ersten Mann zurückkehren. Denn damals hatte ich es besser als jetzt. Sie erkannte ja nicht, dass ich es war, der ihr das Korn, den Most und das Öl gab und ihr das Silber und das Gold mehrte, das sie für den Baal verwendet haben. Darum will ich mein Korn zurücknehmen zu seiner Zeit und meinen Most zu seiner Frist und will ihr meine Wolle und meinen Flachs entziehen, womit sie ihre Blöße bedeckt. Und ich will nun ihre Schande enthüllen vor den Augen ihrer Liebhaber und niemand wird sie aus meiner Hand erretten. Und ich will aber ihre Freude ein Ende machen, ihren Festen, ihren Neumond feiern und ihren Sabbaten und allen ihren Feiertagen. Ich will auch ihren Weinstock und ihren Feigenbaum verwüsten, von denen sie sagt, das ist der Lohn, den mir meine Liebhaber gegeben haben. Ja, ich will sie in eine Wildnis verwandeln, dass sich die Tiere des Feldes davon nähren sollen. Ich will sie strafen für die Festtage der Bale, an denen sie ihnen räucherte und sich mit ihren Ohrringen und mit ihrem Geschmeide schmückte und ihren Liebhaber nachlief und mich vergaß, spricht der Herr. Wieder ein sehr krasser Abschnitt, wo Gott einfach auch dieses Volk, diese Untreue des Volkes Gottes eben mit einer Prostituierten vergleicht und einfach anklagt, wie das Volk Israel eben fremden Göttern nachläuft, wie es Götzendienst betreibt, wie man es hier links auch sehen kann. Und er das eben auch da vergleicht eben mit dieser untreuen Ehefrau, mit dieser Prostituierten, die eben andere Liebhaber hat als ihren eigentlichen Ehemann. Und dann beginnt quasi nochmal so ein Break und nochmal etwas, quasi ein neuer Abschnitt beginnt sozusagen. Darum siehe, ich will sie locken in die Wüste und führen und ihr zu Herzen reden. Und ich will ihr von dort aus ihre Weinberge wiedergeben und ihr das Tal Achor zu einer Tür der Hoffnung machen, dass sie dort singen soll, wie in den Tagen ihrer Jugend und wie an dem Tag, als sie aus dem Land Ägypten zog. An jenem Tag wird es geschehen, spricht der Herr, dass du mich mein Mann und nicht mehr meinen Baal nennen wirst. Und ich werde den Namen der Baal aus ihrem Mund entfernen, dass an ihrem Namen nicht mehr gedacht werden soll. An jenem Tag will ich auch zu ihren Gunsten einen Bund schließen mit den Tieren des Feldes und mit den Vögeln des Himmels und mit allem, was auf Erden kriecht. Und ich will den Bogen, Schwert und alles Kriegsgerät im Land zerbrechen und sie sicher wohnen lassen. Und ich will dich mir verloben auf ewig. Ich will dich mir verloben in Gerechtigkeit und Recht, in Gnade und Erbarmen. Ja, ich will dich mit mir verloben in Treue und du wirst den Herrn erkennen. Und es soll geschehen an jenem Tag, spricht der Herr. Da will ich antworten. Ich will dem Himmel antworten und er soll der Erde antworten. Und die Erde wird antworten mit Most, Korn und Öl. Und diese werden Jesreel antworten. Und ich will sie mir im Land ansäen und mich über die Unbegnadigte erbarmen und nicht und zu nicht mein Volk sagen, du bist mein Volk. Und es wird sagen, du bist mein Gott. Das heißt, wir machen jetzt so eine Achterbahnfahrt eigentlich durch. Es gibt Hoffnung. Es gibt Hoffnung auf Erneuerung. Und ich werde jetzt nochmal Kapitel 3 lesen. Und der Herr sprach zu mir, geh nochmals hin und liebe deine Frau, die von ihrem Freund geliebt wird und im Ehebuch lebt. Gleich wie der Herr die Kinder Israels liebt, obwohl sie sich anderen Göttern zugewendet und Traubenkuchen lieben. Da erkaufte ich sie mir um 15 Silberlinge und um einen Homer und ein Lettich Gerste. Und ich sprach zu ihr, du sollst mir viele Tage so bleiben und nicht huren und keinem anderen Mann angehören. Ebenso will ich auch mich dir gegenüber verhalten. Denn die Kinder Israels werden viele Tage ohne König bleiben und ohne Fürsten, auch ohne Opfer, ohne Bildsäule, ohne Epod, ohne Teraphim. Danach werden die Kinder Israels umkehren und den Herrn ihren Gott und David ihren König suchen. Und sie werden sich bebend zu dem Herrn und zu seiner Güte flüchten am Ende der Tage. Ja, was sehen wir hier? Sehr langer Text. Ich versuche das einfach nochmal so ein bisschen für euch zusammenzufassen. Also es wechseln sich ja immer wieder solche Strafankündigungen und dabei auch dann wirklich die Gnade Gottes, die wechseln sich immer wieder ab. Und die ersten 2-3 Verse beginnen eigentlich mit einer Prophezeiung, und so enden ja auch, so endet dieser Text auch. Gott und sein Volk werden wieder vereint sein. Sie werden Gemeinschaft miteinander und mit Gott haben. Und sie werden einen Herrscher haben, also einen Messias, also auch eine Vorausstattung schon auf Jesus Christus. Doch in dieser Zwischenzeit sind sie noch in einer sehr herausfordernden Zeit. Sie beten diese Bale an, also das sind solche Götterstatuen, wie man hier jetzt ungefähr sehen kann. Das heißt also, sie sind Gott untreu. Das heißt also, dieses Happy End, es ist noch nicht da. Es ist noch wirklich diese Spannung im Raum. Und diese Analogie eben, die Prostituierte und das Volk Israel. Und ja, das entfaltet sich dann eben ja an dieser Geschichte quasi, die dann so ein bisschen parallel läuft quasi von Hosea und Gomer, seiner Frau, und diesem Volk Israel. Und man erkennt, dass sich diese Frau von Hosea verstrickt. Ja, sie läuft an den Liebhaber nach, sie auf der einen Seite bekommt sie verschiedene Dinge, Most, Korn, verschiedene Sachen eben als Belohnung für ihre Arbeit, aber sie kommt dann wirklich auch an einen Punkt, wo sie verzweifelt ist und wo sie auch letztendlich in Gefangenschaft kommt und Hosea sie tatsächlich auch freikaufen muss, oder wo Gott auch Hosea aufträgt, seine Frau wieder freizukaufen. Und ja, Gott bringt eben auch sowohl sein Volk als auch die Frau von Hosea an so einen wirklichen Tiefpunkt, wo sie merken, dass sie sich verrannt haben, dass sie falschen Göttern nachgelaufen sind, die Frau, dass sie anderen Männern als ihren eigenen Ehemann hinterhergelaufen ist. Und trotzdem sehen wir hier parallel, dass Gott seinem Volk vorauseilend quasi die Treue auch wieder zuspricht und auch Hosea, seine Frau, aus dieser Gefangenschaft, aus dieser misslichen Lage befreit und sie wieder als seine Frau annimmt. Und das Spannende ist, dass Gott und Hosea, wie sie das tun, dass sie das auch schon tun, bevor wirklich ja alles gut ist, bevor das Volk Israel sich komplett wieder bekehrt, quasi zu Gott hin. Ja, also er holt sie quasi, wie jetzt quasi Hosea seine Frau holt, aus dem tiefsten Sumpf holt er sie raus und erbarmt sich eben über sie. Und das ist eigentlich eine relativ schöne Analogie, die sich da aufmacht von Hosea und Gomer. Es gibt quasi die Eheschließung am Anfang. Ja, es gibt den Bund. Es gibt die Untreue, es gibt den Ehebruch. Gomer bricht die Ehe und es gibt die Erneuerung. Und das ist eben dieses selbe Muster, was eben auch die Beziehung von Gott zu seinem Bundesvolk bedeutet. Gott schließt am Berg von Sinai einen Bund mit seinem Volk und sagt, ihr sollt mein Volk sein und ich möchte euer Gott sein. Und wenn wir in der Bibel ein bisschen weiterlesen, nach diesem Ereignis am Berg Sinai, geht es ziemlich schnell bergab und das Volk wendet sich ab. Und das ist eben ein Auf und Ab, und da ist das Alte Testament voll davon, von der Abkehr von Gott und einer Hinwendung wieder zu Gott. Und was da dabei auch durchkommt, ist, dass Gott auch in dieser Untreue sich über sein Volk erbarmt und auch wieder Erneuerung schenkt, trotz der Untreue seines Volkes. Und die Frage ist ja jetzt auch, was bedeutet das für uns? Und ihr fragt euch vielleicht, was hat der Magnet da am Anfang bedeutet? Was soll denn das jetzt bedeuten? Ich versuche es mal aufzulösen. Ich denke, dass unser Verständnis von Gottes Erbarmen und von seiner Gnade größer wird, wenn wir verstehen tatsächlich, dass Sünde ein reales Problem ist, dass Sünde nicht nur einfach was ist, was man einfach so wegwischt. Und es hängt damit zusammen, wer Gott ist. Gott ist ein heiliger Gott, das heißt, Gott kann ja keine Sünde dulden. Und er ist ein liebender Gott, das heißt also, wenn wir sündigen, ist das etwas, was uns von Gott trennt. Das heißt also, auch unsere Sünde schmerzt Gott. unglaublich. Das heißt also, und wir sehen es ja auch in diesem Text, dass die Sünde des Volkes Gottes ihn absolut nicht kalt lässt. Aber das kommt nicht daher, dass Gott sein Volk nicht liebt, sondern gerade weil er es liebt, eifert er um sein Volk. Versteht ihr? Also es könnte auch sein, dass Gott einfach gleichgültig ist und sagt, Leute, also, was ihr da jetzt so treibt, eigentlich ist mir das völlig egal. Macht doch einfach eure Sachen. Ich mach was anderes. Das ist ja aber genau das, was Gott nicht tut. Gott schmerzt diese Untreue, diese Sünde des Volkes. Es schmerzt ihn. Und so geht es Gott auch. Ja, wenn wir sündigen, wenn wir uns von ihm abwenden, dann ist das auch etwas, was seinen Schmerz hervorruft. Aber warum ruft es seinen Schmerz hervor? Weil er uns liebt. Deswegen ist diese Wunde so tief bei Gott. Und für uns selber ist das vielleicht gar nicht mal so verständlich. Für uns ist Sünde manchmal vielleicht sogar eher so was Verlockendes, vielleicht eher im ersten Moment, wie es für Goma war. Ja, sie hat dann zumindest dann materiell war sie gut versorgt. Und wir verstehen das gar nicht so, was wirklich das Problem ist, dass wir wirklich ein Problem haben mit Gott. In Römer 1, Vers 18 steht, denn es wird geoffenbart, Gottes Zorn vom Himmel her über alle Gottlosigkeit und Ungerechtigkeit der Menschen, welche die Wahrheit durch Ungerechtigkeit aufhalten. Das heißt also, ist es wirklich unsere Sünde, ist ein echtes Problem für Gott. Und das sehen wir eben auch im Alten Testament. Und das ist, wir kommen jetzt gleich auch nochmal zu dem und was wir durch Jesus eben haben. Aber es ist wichtig, da auch nochmal sich zu überlegen oder sich bewusst zu machen, dass das wirklich das, was wir tun, dass unsere Sünde Gott wirklich belastet. Dass es für ihn nicht einfach ist und er das nicht einfach so wegwischen kann. Gott ist absolut nicht gleichgültig gegenüber unserer Sünde. Und deswegen ist das, was Gottes Erbarmen auch auf der anderen Seite so groß macht. Das ist auch, warum ich diesen Magneten ausgewählt habe. Auf der einen Seite, wenn ihr jetzt so einen Magneten habt, das kennt ihr vielleicht aus der Schule, auf der einen Seite stößt Gott quasi die Sünde ab. Es ist unmöglich quasi, wenn ich die entsprechenden Pole aneinander halte, diesen Magnet, also einen anderen Magnet, da dran zu bringen, ne? Das nicht passt, weil Gott quasi die Sünde natürlicherweise abstößt. Auf der anderen Seite hat Gott eben dieses Erbarmen. Das heißt, wenn wir uns zu ihm hinwenden, wenn wir diesen Magneten drehen, dann können wir wirklich wieder auch zu Gott kommen und andocken bei ihm. Und das möchte ich, dass wir das heute Morgen verstehen. Je größer die Liebe, und Gott ist die Liebe in Person, desto größer auch der Schmerz über die Untreue. Und auch und vor allem, desto größer die Gnade. Und echte Liebe bedeutet eben nicht, dass Gott uns gleichgültig gegenüber ist, sondern dass er wirklich Schmerz und Mitgefühl hat von uns, von jedem, der sich von ihm abwendet. Das heißt, unsere Sünde ist Gott auf keinen Fall egal, es schmerzt ihn. Und weil Gott die Liebe ist, dürfen wir in diesem Schmerz doch gleichzeitig auch wirklich seine Gnade erfahren. Und die Gnade ist das, was auch diesen Schmerz überwindet. Und Gottes Liebe und Gnade sind größer und sie können und sie werden diese Sünde überwinden. Und das ist das Schöne, was wir auch da in dieser Geschichte von Hosea sehen können. Dass es Gott schmerzt, aber dass auch Gott die Gnade Gottes eben diesen Schmerz überwindet und er Menschen, die sich von ihm abgewendet haben und uns und jeden Einzelnen, dass er unsere Sünde sieht und dass die Gnade unsere Sünde zudeckt. Und wir haben heute schon einen sehr starken Vers oder einen sehr starken Text gelesen aus Römer 1 als Schriftlesung. Und ich möchte ihn einfach uns nochmal in Erinnerung rufen und den noch einmal vorlesen, bevor wir dann in eine Zeit der Reflexion gehen. Und lest das jetzt oder hört jetzt mal zu und habt so ein bisschen diesen Hosea im Hinterkopf und einfach diese unglaubliche Gnade, die Gott uns erweist. Da wir nun aus Glauben gerechtfertigt sind, so haben wir Frieden mit Gott durch unseren Herrn Jesus Christus, durch den wir im Glauben auch Zugang erlangt haben zu der Gnade, in der wir stehen. Und wir rühmen uns der Hoffnung auf die Herrlichkeit Gottes. Aber nicht nur das, sondern wir rühmen uns auch in den Bedrängnissen, weil wir wissen, dass die Bedrängnis standhaftes Ausharren bewirkt. Das standhafte Ausharren aber Bewährung, die Bewährung aber Hoffnung. Die Hoffnung aber lässt nicht zuschanden werden, denn die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen durch den Heiligen Geist, der uns gegeben worden ist. Denn Christus ist, als wir noch kraftlos waren, zur bestimmten Zeit für Gottlose gestorben. Nun stirbt kaum jemand für einen Gerechten. Für einen Wohltäter entschließt sich vielleicht jemand zu sterben. Gott aber beweist seine Liebe zu uns dadurch, und jetzt pass auf, dass Christus für uns gestorben ist, als wir noch Sünder waren. Wie viel mehr nun werden wir, nachdem wir jetzt durch sein Blut gerechtfertigt worden sind, durch ihn vor dem Zorn errettet werden? Denn wenn wir mit Gott versöhnt worden sind durch den Tod seines Sohnes, als wir noch Feinde waren, wie viel mehr werden wir als Versöhnte gerettet werden durch sein Leben? Aber nicht durch das, sondern wir rühmen uns auch Gottes durch den Herrn Jesus Christus, durch den wir die Versöhnung empfangen haben. Lasst es nochmal auf euch wirken. Wir sehen, dass es im Alten Testament schon eine Grundeigenschaft Gottes ist, dass er gnädig ist. Und diese Gnade, die kommt in Jesus Christus zur Vollendung. Er ist für uns gestorben, als wir noch Sünder waren. Und wir dürfen diese Versöhnung empfangen. Und das ist eben was, wo wir aus dieser Achterbahn sind und wir ja einfach uns diese Schwere der Sünde auch bewusst wird und bewusst sein sollte, aber das nicht der Punkt ist, an dem wir stehen bleiben, sondern dass wir wirklich zu Jesus gehören und dass Jesus für uns die Sünde getragen hat. Ich habe euch noch ein paar Fragen mitgebracht, die ihr jetzt einfach reflektieren dürft. Ihr bekommt so 3 bis 4 Minuten Zeit. Ihr dürft auch einfach, wenn euch was anderes beschäftigt, darüber auch einfach gerne nachdenken. Ihr dürft ins Gebet gehen. Aber es soll einfach eine Zeit der Stille sein, wo ihr einfach ja, vor Gott kommen könnt, ins Nachdenken kommen dürft. Und danach wird einfach die Band hochkommen und mit uns noch ein Lied singen. Amen.